Hey, joho, es ist mal wieder Zeit für ungefilterten Real Talk aus dem dunklen Wohnzimmer. Heute geht's um eine deutsche Tradition. Nein, sogar um eine deutsche Tugend. Der Sommer steht vor der Tür. Frauen sind wieder leichter bekleidet unterwegs. Was heißt das für uns? Jawohl, die Catcalling-Saison steht endlich wieder vor der Tür. Alle Infos, die du für die neue Saison brauchst, kriegst du hier in dieser Folge. Außerdem geht's um Restaurantkritik. Warum urteilt eigentlich jeder über Carbonara und warum ist eine Nonna immer besser als eine Oma? Ich mache Omas great again und jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Cowgirls und Cowboys. Jiha, hier ist Lokalverbot. Hello, good morning. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch mal wieder super. Es ist Samstag früh. Ich wurde zwar leider nicht vom Sonnenlicht wach geküsst, aber irgendwie hat mich diese Unruhe wach gemacht, diese Folge endlich aufnehmen zu können, weil heute wollte ich nochmal aufs Frühlingsfest gehen und dann morgen früh weiß ich nicht, ob ich da so 100% fit bin. Deswegen starten wir relativ früh an diesen herrlichen Samstag. Es ist leicht verregnet. Und wir gehen direkt rein in das Thema der heutigen Folge. Ja, der Sommer steht vor der Tür. Ich bin ein absoluter Sommermensch. Ich liebe Sommer. Ich lieb's, wenn's warm ist. Da kann man sich dann auch mal ein bisschen luftiger anziehen. Man kann vielleicht endlich die kurzärmlichen Businesshemden und die kurze Anzugsshort rausholen fürs Office. Ja, und Frage an die Frauen. Habt ihr euch auch vielleicht schon mal ein bisschen leichter angezogen im Sommer jetzt? Weil ja, es ist ja schon, der Vorteil am Sommer ist ja, dass viele Frauen wenig anhaben und der Nachteil am Sommer ist auch, dass viele Frauen wenig anhaben. Ein zeitloser Klassiker der WhatsApp-Story-Sprüche. Wer kennt es nicht, kaum ist Sommer, wird endlich wieder Sexismus offen auf der Straße zur Schau gestellt. Und ich frage mich allgemein immer bei diesem ganzen WhatsApp-Story-Thema, ob Leute, die solche Stories posten, nicht wissen, dass es andere auch anschauen können. Also ich finde, es wird ja oft drüber geredet, dass so rechte Schwurbler und so ihre Meinung immer über Telegram oder sowas verbreiten. Aber ich finde gar nicht, dass das so ist. Ich finde, dass WhatsApp-Stories sind eigentlich das Medium, mit dem da kommuniziert wird. Und jeder von euch hat doch bestimmt irgendeinen in seinen Kontakten, wo er sich denkt, Alter, das kannst du da nicht wirklich reinposten. Oder wo man sich denkt, wow, warum, es interessiert überhaupt keinen. Also ich glaube auch wirklich, dass das so ein Indiz ist, wenn man aufwacht und WhatsApp-Stories schaut, dass man endgültig alt ist. Also ich weiß nicht, bei mir Morning Routine ist jetzt nicht, dass ich Sport mache oder so, sondern irgendwie Snapchat durchschaue, was natürlich auch krass ist. Ich meine, ich bin fast 30 und habe noch Snapchat. Das ist halt so auf Zwang jung geblieben, ist auch nicht gut. Aber ja, je nachdem, wie man in den Tag starten will. Man kann natürlich auch das Handelsblatt lesen in der Früh und erstmal mit einem schönen Morning Briefing reingehen, dass man weiß, so was die Märkte machen. Aber für mich dann auch ein bisschen zu erwachsen. Aber ja, irgendwann verschlägt es mich dann doch manchmal aus Langeweile in die WhatsApp-Story-Funktion und dann schaut man so durch, was da so gepostet wird. Und da sind halt so sexistische Witze natürlich ein zeitloser Klassiker, vor allem im Sommer. Genauso wie in Deutschland im Sommer endlich wieder Catcalling-Saison ist, oder? Da freuen sich doch alle drauf. Die Winterpause ist ziemlich lang, aber dann, sobald es im Sommer losgeht, sobald vielleicht der ein oder andere kurze Rock auf die Straßen verirrt, ist sofort wieder Jagdsaison, würde ich jetzt mal sagen. Und da sind wir Deutschen schon richtig gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob jeder von euch weiß, was Catcalling ist, weil der Begriff klingt ja erstmal wahnsinnig cool, oder? Das haben diese ganzen neuartigen Begriffe, wo man so Fehlverhalten in der Gesellschaft, das auch oft hauptsächlich Männer machen, irgendwie kategorisiert. Die klingen alle so cool, sowas wie Catcalling, Mansplaining, Banshing, Lovebombing, boah, sind eigentlich alles so Skills, die man vielleicht in seinen Lebenslauf auch reinschreiben könnte, dass man neben verhandlungssicherem Englisch und fortgeschrittenen Microsoft Office Skills dann auch noch sehr gut im Catcalling ist. würde tatsächlich bei einem oder bei dem einen oder anderen Beruf auch sehr gut ins Profil passen, wenn man da gut ist. Also ich bin vielleicht in meiner beruflichen Laufbahn schon über den einen oder anderen Catcalling-Experten gestoßen. Aber ja, natürlich muss ich auch erklären, was es ist. Also Catcalling ist einfach die Bezeichnung dafür, wenn man einer Frau irgendwelche total sexistischen, in Anführungszeichen, Komplimente nachschreit, wenn sie vorbeigeht. Zum Beispiel, wenn eine Frau vorbeigeht, hey Puppe, geiler Arsch oder irgendwie sowas. Und ich weiß natürlich nicht, was die Intention von dem Ganzen ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mann auf der Welt so naiv ist und meint, dass die sich dann umdreht und sagt, boah, du geiler Typ, ja, lass sofort heimgehen, danke für das tolle Kompliment. Sondern das ist schon eher so ein bisschen, glaube ich, auch auf Erniedrigungsbasis gemeint. Und das passiert ja ganz oft nicht allein, sondern Catcalling ist ein bisschen auch ein Teamsport, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir Deutschen sind schon relativ gut in so internationalen Teamsportarten. Also Fußball brauchen wir uns nicht verstecken. Und ich finde auch ehrlich, dass wir uns beim Catcalling nicht verstecken müssen. Wir haben da schon ein paar echt sehr gute Catcaller in unseren Reihen. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie würde man denn so aufstellen? Wie müsste man denn so eine Catcalling-WM organisieren, dass man das Ganze auch irgendwie vergleichbar macht? Und zu wie viel ist denn ein, also wie viele Leute sind denn in der Aufstellung an so einem Catcalling-Tisch? Und natürlich ist es nicht so wie beim Fußball 11 Mann, weil es schon ein bisschen viel. So, ja, zu 11 sitzt man ja auch selten in irgendeinem Café oder in irgendeinem Biergarten oder was. Ja, ich sage nicht Biergarten, das ist es eher nicht. In München sind es diese Schanigärten oder ja, so Bars draußen. Fußgängerzone ist eigentlich Catcalling Ground Number One, oder? Also klar, ein guter Catcaller kann es auf jeden Belag, der kann es natürlich im Gym auch allein und so. Aber ich sag mal, wenn ich eine WM machen würde, dann sagen wir mal so Marienplatz München, da geht schon was. Also da ist dann so ein Tisch und ich meine, dass man 5 Mann in seinem Catcalling-Team hätte. Und die Aufstellung sieht dann folgendermaßen aus. Es ist so ein Tisch, der ist quasi an der Hauswand von dieser Bar, von dem Café. Und hinten ist eine Bank und dann ist noch links und rechts ein Stuhl. Und auf der Bank sitzen 3 Leute und einer sitzt links und einer sitzt rechts auf dem Stuhl. Also wenn wir ein bisschen hier in Fußballsprache ausweichen, spielt man mit einem links aus, mit einem rechts aus und auf der Bank halten 10er und 2 Sechser noch. Und ja, da muss man natürlich verschiedene Skills haben. Also links und rechts außen, die Jungs brauchen auf jeden Fall gute Augen. Also man muss ja, wenn eine Frau es wagen würde, sich irgendwie falsch anzuziehen, muss es ja der Mann schon von Weitem sehen. Also richtig gute Catcaller schreien teilweise schon aus 50, 60 Meter Entfernung sowas. Also es ist wirklich beeindruckend, was manche da drauf haben. Und da muss man natürlich auch das berücksichtigen bei der Aufstellung. Zudem ist es auch wie im Fußball, dass man schon auf den Außen ein bisschen Kreativität braucht. Also du kannst auf Außen nicht so Standardsprüche bringen. Du musst schon Eindruck machen mit denen. Deswegen brauchst du kreative Leute auf Außen, die auch kein Schamgefühl haben. Das allgemein Schamgefühl ist sehr, sehr behindernd, sage ich mal, im Catcalling-Sport. Also man muss schon offen sein. So, man muss eigentlich viel zu viel Selbstbewusstsein haben. Ja, und dann würde ich jetzt so aufstellen, dass ich als Zehner müsste eigentlich so, der in der Mitte vom Tisch sitzt, schon der, sage ich jetzt mal, am gut aussehendsten sein oder der mit dem meisten Geld. Das würde gut kommen. Und dann die 2 Sechser neben ihm, die müssen auch so ein bisschen charmant und so sein, aber an sich müssen die so zur Verteidigung vom Zehner sein, weil im Idealfall du schreist dieser Frau absolut unangebrachte Scheiße nach und dann, wenn es zu irgendeinem Streit kommt, muss der Zehner in der Mitte schlichten. Und ja, so habe ich mir mal überlegt, wie könnte denn Deutschland aufstehen? Also ich finde allgemein, das Finale bei einer Catcalling-WM wird sowieso Deutschland-Amerika sein, oder? Beziehungsweise Deutschland-USA. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich kenne halt aber auch nur vereinzelt gute Catcaller aus anderen Nationen, außer Deutschland und Amerika. Natürlich würde mir bei Frankreich jetzt spontan Gérard Depardieu einfallen, der auch wieder aktuell in den Medien ist. Ja, schon beeindruckend, was der für eine Karriere da hingelegt hat. Italien weil man immer so sagt, das Land der Romantiker und so, mir würde natürlich da jetzt Silvio Berlusconi oder Flavio Briatore einfallen, die natürlich von der Name hat schon ordentlich Strahlkraft. Also wenn dir ein Mann, der Flavio Briatore heißt, was nachruft, boah, da wird schon die eine oder andere Frau, denke ich, schwach. Da tun wir Deutschen uns schon ein bisschen schwer. Also so Mario Barth ist schon vom Namen, vom Sexappeal her, weiß nicht, ob das da mithalten kann. Aber ich denke, alles in allem haben wir eine solide Aufstellung, die sich auf jeden Fall in der Welt messen kann. Also Finale, Catcalling WM Aufstellung. Ich würde sagen, Amerika würde auf jeden Fall natürlich mit Donald Trump als Zehner. Hilft, geht gar nicht anders, oder? Donald Trump als Zehner brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dann hätte ich gesagt, 2 Sechser, Andrew Tate auf jeden Fall. Andrew Tate kommt richtig gut. Der kann so, der sitzt dann oben ohne da, raucht Zigarre und kann ein bisschen so Alpha-Mail-Sprüche raushauen. Der ist sehr gut. Rechts außen würde ich dann Kid Rock aufstellen. Sehr guter Mann auch. Naja, und jetzt kommen wir schon mal so zum ersten taktischen Kniff, das Amerika machen würde. Ich glaube, Amerika würde gar nicht mit einem Linksaußen spielen. Die würden mit einem Rechtsaußen und mit einem Extremrechtsaußen noch spielen. Und da würde ich, glaube ich, Kanye West sehen. Also der sitzt dann nochmal 10 Meter weiter rechts und spät noch weiter. Das ist natürlich, man ist einerseits limitiert, weil halt von links muss dann der Sechser dieses Scouting übernehmen. Aber rechts bist du halt doppelt gut aufgestellt. Also muss man dann schauen, wie es im Finale läuft, ob die Frauen eher von rechts oder von links kommen. Kann natürlich aufgehen, die Taktik, könnte aber auch nach hinten losgehen. Ja, wen haben wir da noch? Als Sechser könnte man dann auch noch Dan Bilzerian aufstellen. Auch sehr versierter Typ, der mit bisschen übertriebenem Waffengelaber und so auch noch gut blenden kann. Natürlich sehr viel Geld, der Mann auch. Alle an diesem Tisch haben sehr viel Geld. Das könnte am Ende auch der entscheidende Vorteil sein, weil wir wissen ja, Frauen wollen nur Geld, der Rest ist ihnen natürlich scheißegal. Ja, und das wäre dann die Starting Five, sage ich mal, von Amerika. Und wie würden wir uns da jetzt dagegen aufstellen? Natürlich weiß man die Aufstellung vom Gegner davor nicht, also wir können jetzt nicht auf diese Doppelrechtsseite reagieren, aber ich würde mal sagen, als Zehner würde sich bei uns wahnsinnig gut Robert Geis eignen. Also Robert Geis einmal von seinem Auftreten, dann diese leicht blau getönte Sonnenbrille, die nach hinten geschleckten Haare. Ich denke, der hat auch ein paar richtig gute Sprüche da. Und zur Not ist er wahnsinnig versiert auch und schlagfertig, dass er sich rechtfertigen kann. Denke, der Mann motiviert auch noch jeden mit am Tisch, dass er alles gibt, weil er vielleicht mal die eine oder andere Runde Schnaps auch noch spendiert, dass ein bisschen die Zungen gelockert werden. Also Robert Geis finde ich super, super tollen Zehner. Auch was der wieder die Position spielt und interpretiert, da gibt's ganz wenige auf der Welt, die das so gut können wie er. Dann natürlich, ja, rechts außen würde ich Mario Barth sehen. Natürlich international jetzt nicht so die Strahlkraft, der ist noch nicht so der Name international, aber national wahnsinnigen Namen gemacht. Mario Barth, super toller Catcaller. Ja, kreativ, der hat immer wieder diese Männer und Frauen vergleicht, super toll. Kann man so stehen lassen. Links außen finde ich auch Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk ist gut, weil der bringt eben auch mal so Sprüche, die man früher vielleicht gebracht hat, die jetzt eine Zeit lang nicht mehr gezogen haben. Aber er will diese alten Dinger wieder reinbringen. Und da sind vor allem junge Frauen, die kennen das alles noch nicht. Also dieses Überraschungsmoment hat man durch Thomas Gottschalk links außen auf jeden Fall auch. Ja, und dann 2 Sechser würde ich sagen, Olli Pocher. Olli Pocher sehr gut, der passt da gut rein, weil er vielleicht sehr peinlich das Ganze dann rechtfertigen könnte, immer so. Der ist ein bisschen tollpatschig, aber er ist halt auch blind, verteidigt er den Zehner. Denke ich, dass das sehr gut kommt. Also, und dann braucht man vielleicht noch einen, der auch gern mal ein Stäbchen zu viel trinkt, und dann hätte ich da jetzt Til Schweiger gesehen. Natürlich, der nuschelt dann ein bisschen so und seine Erklärungen, seine Rufe sind vielleicht nicht ganz verständlich, aber das könnte am Ende auch die Trumpfkarte sein, weil vielleicht bleibt dann auch eine Frau stehen und will das Kompliment nochmal hören und dann hat man sie am Tisch und ja, dann denke ich, dass das ein sehr spannendes Finale werden könnte. Also ich würde das wahnsinnig gern live auch sehen. Ich denke, das kann man wirklich gut inszenieren da. Und am Ende ist es natürlich, ja, je nachdem. Sagen wir mal, es kommen mehr Frauen von links, dann sind wir da sehr gut mit Thomas Gottschalk aufgestellt. Wir haben natürlich ein Problem. wenn es nur über rechts läuft. Also Kanye West und Kid Rock gegen Mario Barth ist schon schwierig. Ist wirklich schwierig. Wobei ich Mario Barth vor allem aktuell schon eine besondere Persönlichkeit finde. Also ich finde immer, dass man aktuell so viel drüber spricht, wie schlecht denn die Stimmung bei uns im Land gerade ist, vor allem mit dieser ganzen AfD-Rechtsrutsch-Thematik und so. Und klar, muss man sich aber auch mal bewusst werden, dass ungefähr vor 10, 15 Jahren war die Mentalität in Deutschland so weit, dass Mario Barth innerhalb von 24 Stunden zweimal hintereinander das komplette Berliner Olympiastadion ausverkaufen konnte. Also da waren über 100.000 Menschen bei Mario Barth innerhalb von 24 Stunden. Ich denke, wenn man das so als Nullpunkt unserer Gesellschaft sieht, seit der Wiedervereinigung, finde ich dann da im Vergleich betrachtet das gar nicht mehr so schlimm, wie es jetzt gerade abläuft. Also ja, und ich finde auch Mario Barth ist so ein gesellschaftliches Phänomen für viele Promis. Und zwar habe ich mir gedacht, dass es so ist, vor allem als Comedian, je länger du erfolgreich bist, desto mehr wirst du mit der Zeit zu Mario Barth. Also ist mir aufgefallen bei so Sachen wie Kristall zum Beispiel. Ich weiß nicht, der war meiner Meinung nach eigentlich noch nie so witzig, aber das natürlich, Geschmäcker sind da verschieden, da will ich jetzt niemanden dafür blamen, wenn er den lustig findet. Aber je länger dieser Kerl erfolgreich ist, desto mehr driften seine Jokes Richtung Mario Barth ab. Oder auch Beispiel Felix Lobrecht. Immer noch wahnsinnig erfolgreich und ja, Erfolg gibt ihm vermutlich am Ende recht. Aber so, wenn man sein neues Programm anhört, dann sind es schon sehr viele Mario Barth-eske Jokes, die er da macht. Also ich weiß nicht, ich habe mir da die ersten 5 Minuten angeschaut, da geht's wohl darum, wie man Kokain von einem männlichen Glied zieht, und es erzählt er dann ziemlich bildhaft auf der Bühne, indem er wild rumgestikuliert und sein Mikrofon hernimmt. Also es ist schon sehr, sehr Mario Barth. Da muss er aufpassen, dass er da noch irgendwie die Kurve kriegt. Also ich liebe da dieses Batman-Zitat so: Man stirbt als Held oder lebt so lang, bis man selbst zum Bösewicht wird. Ja, und ich hoffe, bei mir ist es auch irgendwann mal soweit. Und bei mir war es tatsächlich schon mal so ein sehr, sehr dunkles Kapitel in meinem Leben. Und zwar habe ich mir vor bestimmt 15 Jahren, das ist noch länger her, im Edeka mal eine Mario Barth-DVD gekauft. Und zwar gibt's ja oft so Wühltische, auch in so, ja, Supermärkten, vorn an der Kasse, wo dann alles 99 Cent kostet. Und da gab's halt so DVDs. Und ich weiß nicht, was mit mir in diesem Moment los war. Auf jeden Fall habe ich diese Mario Barth-DVD gekauft. Mario Barth hat wegen mir Umsatz gemacht in seinem Leben. Also eigentlich total, ich darf hier nicht urteilen über Leute, die Mario Barth lustig finden, weil ich habe eine DVD gekauft. Es ist wirklich das dunkelste Kapitel in meinem Leben. Das ist so wie, jeder hat doch in seinem Leben so eine Person, wo er sich vielleicht im Nachhinein wünscht, boah, weiß nicht, hat dieser One-Night-Stand mit dem wirklich sein müssen? Und wenn man den dann wieder irgendwo sieht, dann schämt man sich so ein bisschen. Muss jetzt gar nicht sein, weil der hässlich ist oder irgendwas, sondern einfach, irgendwas hat halt nicht gepasst und so. Und so ist es bei mir mit dieser Mario Barth-DVD. Also ich wach teilweise nachts schweißgebadet auf und habe dieses Bild vor mir gehabt, wie die Kassiererin diese DVD rüberzieht. Und wie ich dann heimgekommen bin und diese DVD angeschaut habe, was werden sich meine Eltern gedacht haben, dass ich Mario Barth anschaue? Hilfe. Also ich bin mir fast sicher, wenn ich da mit meinen 12, 13 Jahren ein Porno angeschaut hätte im Fernsehen, hätten sie sich gedacht, ja, passt schon, aber mein Mario Barth, hui, naja, schlimmes Kapitel, lass nicht mehr drüber reden. Aber natürlich schon auch irgendwie witzig, wenn man über solche gesellschaftlichen Phänomene nachdenkt, wir haben dann immer dieselben 5 bis 10 Promis einfahren, die halt da reinpassen. Ich denke, das ist so der Olymp, wo man irgendwann mal, wenn man in der Öffentlichkeit steht, doch mal angelangen will. Dass man quasi, wenn man negative Beispiele braucht, dass man einfach nur deinen Namen reinwerfen muss und jeder weiß sofort, aha, so ist es also gemeint. Also wenn man die personifizierte Metapher für Fehlverhalten wird, wäre das eigentlich mein Lebenstraum, muss ich jetzt hier mal ganz öffentlich so gestehen. Aber wie eingangs schon erwähnt, Catcalling ist ja da nicht das einzige Phänomen. Ich habe ja schon gesagt, dass die alle coole Namen und so haben. Mir irgendwie gedacht, so, braucht es das überhaupt? Also es ist ja mittlerweile schon fast zu einem Stilmittel geworden, oder? Man kann das ja nachträglich analysieren, man kann jede Aussage fachmännisch sezieren und auf ihre Fehlverhalten dann reduzieren am Ende. Ich stelle es mir ein bisschen so vor, dass es irgendwann mal im Ethikunterricht, dass man dann Aussagen vorliest und dann muss man das analysieren, so irgendwie, dass der Lehrer vorliest zum Beispiel so eine Aussage von einer Frau, die schreibt dann oder sagt so, ja, er hat mir 3 Wochen lang nicht geschrieben, mich dann ignoriert, sich später entschuldigt und dann behauptet, dass ich zu sensibel bin. Als ich ihn das nächste Mal gesehen habe, hat er mir vollkommen besoffen nachgeschrien, wie geil doch mein Arsch ist. Und welches Fehlverhalten seht ihr da, Schüler? Und dann, keine Ahnung, meldet sich irgend so einer und sagt so, ja, also, erst mal 3 Wochen nicht geschrieben, würde ich jetzt als Ghosting kategorisieren, dann natürlich, sie sei zu sensibel, ganz klarer Fall von Gaslighting. Und am Ende klassisches Catcalling, hätte ich gesagt. Ganz klassisches Catcalling. Sagt Lehrer, ja, super, 3 von 4 richtig, aber du hast so ein bisschen diesen Subtext noch vergessen, so dieser Vibe, den der Mann ausstrahlt. Ja, also da fehlt noch was. Weiß vielleicht noch jemand was? Und dann meldet sich noch jemand und sagt so, ja, also ich würde sagen, alles in allem kommt da auch noch toxische Männlichkeit mit rüber. Und dann, yes, bingo, das ist es. 4 von 4 richtig. Ihr habt den Satz richtig analysiert. Und da frage ich mich, ob es das Ganze braucht. Also muss man wirklich so viele Arten von Fehlverhalten definieren oder langt es nicht einfach zu sagen, hey, der Typ ist einfach ein Arschloch. Der ist einfach ein Wichser. Scheiß doch drauf, was der alles in wie vielen Dimensionen falsch gemacht hat. Der Typ ist der größte Penner. Da muss ich jetzt nicht so unnötig ins Detail gehen, oder? Also ich denke mir immer, früher, oder das heißt früher, ich sage mir immer so, sei einfach kein Arschloch. Und damit ist so viel abgedeckt. Da muss ich mir nicht erklären, was Catcalling und so weiter und so ist, sondern sei einfach kein Arschloch und es passt. Ich finde, dass da schon ein bisschen übertrieben wird. Natürlich ist das alles mega wichtig, das offen darzustellen, wie sich Menschen fehlverhalten, weil da sehr viel auch totgeschwiegen wird und es absolut nicht in Ordnung geht. Also auch wenn das vorher vielleicht etwas Catcalling verherrlichend rüberkam, ich hoffe, ihr habt natürlich gemeint, erkannt, dass es nicht wirklich ernst gemeint war. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass das sehr oft auch unnötig verkompliziert wird. Also mir kommt es fast so vor, als müsste man, bevor man überhaupt sagt, dass er sich fehlverhalten hat, einen Begriff erfinden, der am besten Englisch ist, der irgendwie cool klingt und dann kann man das erst sagen, anstatt, wie gesagt, dass man gleich sagt, hey, verpiss dich einfach, du Wichser, und dann schreibt man einfach nicht mehr mit dem Typ. Es wäre so einfach, es wäre so einfach, aber gut. Und natürlich ist es auch so, man darf die weibliche Seite nicht vergessen, natürlich. Funktioniert das Ganze auch andersrum. Es gibt auch Frauen, die sich fehlverhalten, das wisst ihr ja alle. Nur leider gibt es nicht so viele weibliche Prominente, die man aufstellen könnte und über die man jetzt hier reden könnte. Da muss man schon sagen, dass man da Nachholbedarf hat. Also da sollten vielleicht die ein oder andere junge Dame ihr Verhalten reflektieren und sich vielleicht in eine andere Richtung weiterentwickeln, dass man da auch in Zukunft ein schönes Team, vielleicht ein gemischtes Team machen kann, dass man auch mal den Männern nachschreit. Aber gut, das ist natürlich alles nur Zukunftsmusik. Man muss vielleicht auch abwägen, ob das überhaupt möglich ist oder ob man das dann so macht wie im Fußball, dass man gemischte Nationalteams macht. Also was heißt gemischt, getrennt, Frauen und Männer, würde ich jetzt, Stand jetzt, und das ist auch eine sehr kontroverse Meinung, aber vom Entertainment-Faktor ist dann doch noch die männliche Catcalling-WM etwas interessanter. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Das müsst ihr am Ende selbst entscheiden, welchen Team ihr da mehr die Daumen drückt. Aber würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr da so aufstellen würdet. Also wer eure All-Time-Starting-Five in Deutschland ist. Also sehr gerne. Ihr könnt auch das System umstellen. Man muss nicht so spielen wie ich, wie ich es vorher erklärt habe. Also würde ich mich wahnsinnig über Zuschriften freuen, wen ihr da so seht oder wen ich vielleicht vergessen habe. Was für Leute, oder vielleicht ihr könnt auch gerne Frauen mit einbauen, wer da noch mit am Tisch sitzen darf, der großen 5. Ja, man kann aber natürlich auch noch andere Sachen machen, als in solchen Restaurants, Cafés oder Bars einfach nur Frauen sinnlose Scheiße hinterherzurufen und sich daneben zu benehmen. man kann da ja auch essen. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Bewusstsein so ist, aber ich merke schon, wie ich mich sehr viel von so Food-Influencern auch beeinflussen lasse. Also meine Restaurantwahl fällt nicht selten auf das, was mir in dem Video empfohlen wird. Und das finde ich auch nicht schlecht. Und die geben sich da auch echt immer Mühe und suchen da schöne Restaurants auf und so. Aber mir ist jetzt schon aufgefallen, je öfter ich das mache, desto öfter werde ich dann auch enttäuscht, weil es schon so ist. Früher hieß es ja klar, das Auge isst mit, aber mittlerweile isst eigentlich nur noch das Auge und der Rest zahlt einfach nur. Also klar, es schaut alles super aus, aber so wirklich toll und Liebe steckt dann alles nicht mit drin. Da gibt's ja so, diese Trends variieren ja. Also ich glaube, dieses ganze Burger-Konzept ist ja mittlerweile auch schon durchgespielt. Das war ja, was weiß ich, wann das angefangen hat, aber da waren ja Burgerladen der letzte Schrei und Burger wurde jetzt schon 100-mal neu erfunden. Die Buns wurden geändert. Auf einmal hat man keine normalen Patties mehr gemacht, sondern macht nur noch Smashed Burger. Smashed Burger ist auch so ein Ding. Das kann schon sehr geil sein, aber in 95% der Läden, wo man reingeht, ist es einfach weniger Fleisch, total platt gedrückt und dann in einen Burger rein. Also einfach die tote Kuh weitermelken, bis es irgendwann mal komplett in Verzweiflung endet. Aber da ist ja die Food-Industrie auch sehr kreativ, was es da angeht, neue Konzepte auf den Markt zu bringen. Es muss natürlich auch immer ein Konzept sein, es darf kein Laden oder sowas sein. Und da geht es natürlich auch darum, dass man, genauso wie bei diesen ganzen Trendsportarten, wo ich das letzte Mal drüber geredet habe, man muss eigentlich nicht wirklich was können in der Küche, es muss was fürs Auge hermachen und ja, schöne Story drumherum aufbauen. Und welche Story passt dann im Sommer nicht besser als so dieses italienische mediterrane Flair? Und da ist mir aufgefallen, dass so der neueste Trend sind diese italienischen Sandwichläden, in die du reingehst und dann kriegst du so ein italienisches Weißbrot, wo massiv zu viel Aufschnitt drin ist, geisteskrank viel Burrata drüber gehauen wird, dann wird das Ganze noch irgendwie mit Pesto abgeschmeckt und ein bisschen Salat kommt rein und dann hast du quasi ein kleines Stück Italien erworben für 20 Euro, das eigentlich viel zu überladen ist mit Geschmäckern. Aber gut, du siehst natürlich, wie dir der Typ mit schwarzen Gastrohandschuhen den Aufschnitt aufschneidet und dein Brot belegt. Es macht was her in der Instagram-Story, aber vom Geschmack her ist es einfach viel zu viel. Also bin ich enttäuscht und ich finde allgemein bin ich sehr oft von der Art enttäuscht, wie mit italienischer Küche umgegangen wird. Und ich liebe eigentlich italienische Küche. Ich finde es super toll. Die Gerichte sind, wenn wir ehrlich sind, alle nicht kompliziert. Und das macht's ja aus. Das macht's aus, dass man mit relativ wenig Küchen-Know-how, und ich sage jetzt einfach mal nicht, dass ich der krasseste Koch bin, aber ein bisschen was kann ich dann schon. Aber sie gehen schnell, sie gehen einfach. Es ist eigentlich Studentenessen. Wenn wir ehrlich sind, ist es Studentenessen, was einfach geil schmeckt. Und da ist so der neueste Trend, oder was heißt der neueste Trend? Das beobachte ich schon seit einer Zeit. Diese italienischen Restaurantkritiker. Und es ist sehr oft, also Italiener sowieso von Haus aus, die nehmen sich dieses von Gott gegebene Recht, nur weil sie in Italien geboren sind, dass sie über alles und jeden urteilen dürfen, der ihre Gerichte irgendwie verschandelt. Und dann gibt's auch noch die Deutschen, die ein einziges Mal Pasta Carbonara nach dem Original Romane Rezept gemacht haben mit Guanciale und Pecorino. Und die sich dann auch das Recht rausnehmen, als hätten sie dadurch die italienische Staatsbürgerschaft erworben, über andere zu urteilen. Und da gibt's natürlich Todsünden, die man nicht machen darf. Du darfst auf jeden Fall nicht irgendwie normalen Speck hernehmen, sondern du musst immer dieses Guanciale hernehmen. Weil ansonsten bist du ein schlechter Mensch. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Und ich habe mich da wirklich auch schon mal hinreißen lassen, dass ich das gekauft habe. Und man muss es schon auch mögen, weil es ist quasi nur Fett. Also es wird schon brutal heavy dann. Muss man schon auch mögen. Also warum nicht der normale Speck? Finde ich persönlich oft besser. Und dann ist das die absolute Todsünde natürlich, wenn man Sahne hernimmt. So ein Schuss Sahne geht überhaupt nicht und Parmesan darf man auch nicht hernehmen. Und klar schmeckt's ohne Sahne besser. Da bin ich natürlich bei jedem, der das sagt. Aber was ist denn jetzt, wenn man für 6 Leute oder für 8 Leute in einer großen Familie Carbonara kochen möchte, soll ich dann wirklich 8 Eiweiß wegwerfen? Einfach nur, weil ich dadurch verhindere, dass irgendeine Nonna einen Herzinfarkt kriegt? Oder kann ich einen Schuss Sahne mit reintun? Weil, wenn ihr ehrlich seid, so der Geschmack vom Unterschied ist gar nicht so krass unterschiedlich. Also übertreibt mal nicht so. Auch immer dieses, die Rechtfertigung, warum man sowas nicht machen darf, ist immer, oh, die Nonna, die, oh, der geht so schlecht, bitte nicht die Sahne, bitte. Und warum ist denn die italienische Nonna so viel besser als die deutsche Oma? Also ich will die jetzt überhaupt nicht miteinander so vergleichen, dass eins besser ist und eins schlechter, aber die können doch beide krass kochen. Übertreibt mal nicht. Ich glaube wirklich, auch meine Oma würde einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich einen Schweinebraten mit Sahne machen würde. Also das ist doch viel verwerflicher, als dass ich in eine Carbonara Sahne mit rein tue. Es ist schon so, dass der Narrativ natürlich cool ist, weil Italienisch und alle reden so toll und so sexy, aber unsere Omas sind schon auch krasse Köchinnen. Also die kommen mir in der ganzen Rechnung immer ein bisschen zu schlecht weg. Und auch dieses ganze Verkomplizieren, also Pizza kann man ja auch mittlerweile so viel falsch machen. Das sind dann so Leute, die einmal irgendwie nach Neapel geflogen sind mit Ryanair für 20 Euro und da dann irgendwo in irgendeiner urigen Pizzeria eine original neapolitanische Pizza gegessen haben und dann kommen sie heim und reden nur noch davon, so, ja, du musst San Marzano-Tomaten hernehmen und Fior di Latte-Käse, es ist so gut. Und ich weiß, ihr werdet alle bestimmt schon mal neapolitanische Pizza gegessen haben. Das ist der größte Betrug. Das ist genauso wie diese Chips-Tüten, die 90% Luft sind. Warum will ich denn eine Pizza, die 90% Rand ist? Was ist denn das? Das ist einfach nur eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Aber wir Volltrottel glauben das dann, dass sie uns... Ihr müsst doch... Jungs, seid doch mal ehrlich. Italiener sind Gauner, das sind lauter Mafiosi. Die machen das bewusst. Die erzählen hier uns die tolle Geschichte von der neapolitanischen Pizza, aber saßen zusammen an irgendeinem Tisch, wo geraucht wurde, in irgendeinem Hinterzimmer von der Pizzeria und haben sich gedacht, komm, lass mal der Welt wieder verkaufen. Das ist hier der neueste Trend. Wir sparen uns ein bisschen Soße, wir haben nur ein bisschen Käse drauf und zwei, drei so Basilikumblätter und dann nennen wir es einfach neapolitanische Pizza. Und ich bin mir sicher, die Vollidioten, die kaufen es, die machen das alle auf und es läuft so. Wir werden systematisch über den Tisch gezogen von Deutschen auch, die diese Konzepte übernehmen. Aber gut, wir zahlen es ja auch. So ist es nicht, weil man will ja die Geschichte mithaben, man will nicht einfach nur essen. Und natürlich möchte ich dann irgendwo in Gelsenkirchen original neapolitanische Pizza essen, weil sonst kommt ja die Story nicht genau rüber. Und da rufe ich jetzt einfach mal zu mehr Toleranz auf, weil vielleicht habt ihr es gar nicht gewusst, aber die Spaghetti Carbonara sind noch gar nicht so alt und das wurde ursprünglich erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden. Und zwar war das so, dass der Amerikaner Rom befreit haben und dann hatten die Italiener halt erstmals so Zugriff auf die Zutaten, die so dabei hatten. Und natürlich haben dann die italienischen Köche da kreativ draus was gemacht. Also die hatten halt Bacon dabei, Nudeln und Eipulver und dann haben die halt da diese Carbonara draus gezaubert. Und erst dadurch, also wenn diese Köche darauf beharrt hätten, dass Carbonara nur dieser amerikanische Speck, Nudeln und Eipulver sein soll, dann würde das heute kein Schwanz essen. Das wäre komplett räudig, wirklich. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber das wurde von denen super weiterentwickelt. Die haben sich auch nicht an diese Tradition gehalten. Und jetzt ist es ein wahnsinnig geiles Gericht. Also warum muss denn da so eine Geschichte drumherum erfunden werden, dass Cäsar die schon so gegessen hätte und dass das vor 200-300 Jahren schon so war? Wir wissen doch alle, klar, Geschichten verkaufen sich, aber kommt mal ein bisschen runter. Und ich meine, alles in allem ist es doch schön, wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist, die andere Person gibt sich Mühe, hat sich die Zeit genommen, irgendwas für dich zu kochen und dann kannst du auch einfach die Fresse halten und das Essen so essen, wie es ist, ohne dass du ihm irgendwie belehren musst, weil er hat sich bestimmt Mühe gegeben, sonst hätte er dich nicht eingeladen. Also ich denke mal, niemand ist so, dass er extra mit Absicht schlecht kocht, weil es ist schon so, man hat dann auch ein bisschen Angst, wenn man jemanden daheim hat und man kocht schlecht, weil das wird ja recht schnell rumerzählt und da gibt sich jeder Mühe und das finde ich auch einfach unfair der Person gegenüber. Und da gibt es auch mehr so Sachen. Was ist denn eigentlich in so Restaurants, was haltet ihr da davon, wenn das Ambiente alles passt, ihr habt vielleicht ein schönes Date, ihr unterhaltet euch und dann wollt ihr was zu essen bestellen und dann ruft ihr so die Kellnerin her, natürlich nicht im Catcalling-Stil, sondern einfach charmant, also ihr schreit halt Fräulein saulaut durch den Raum und dann kommt sie irgendwann her und sagt so, ja, hey, ob wir die Karte bitte haben könnten. Wir würden gerne was zum Essen bestellen. Und dann deutet sie nur so auf den Tisch und sagt so, scan doch einfach den QR-Code hier. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Wirklich, warum haben wir uns mit dieser Scheiße angefangen? Ich zahle in diesen Läden 8 Euro für eine Cola Zero und am Ende sparen die an der Karte. Was ist denn das mit dem QR-Code? Man ist gerade mitten im Gespräch. Es ist fast schon ein Safe Space, dieses ganze Bilder machen und so von Essen hat ja eh schon so Einzug gelangt in dieses ganze Essen gehen, dass man ohne Handy nirgends mehr hin kann. Und ich sehe mich ja selbst auch als Opfer. Ich mache so viele Bilder von Essen, aber wen interessiert es denn eigentlich? Eigentlich ist es ja nur so vergänglich. Man macht dann irgendeinen Snap, den man eh schon nach 2 Stunden wieder vergessen hat. Ja, also warum muss das sein, dass überall das Handy mit eingebaut wird? Ich finde eigentlich, dass das Handy da überhaupt nichts verloren hat, wenn man essen geht. Und deswegen QR-Code-Restaurants, ihr seid das Letzte. Hört bitte auf mit dieser Scheiße. Und dann das Nächste, was ich auch noch auf Instagram gesehen habe, wo ich mich wirklich auch drüber aufrege, ist, wenn man auf einem Date ist und Leute haben so Sirup dabei oder ihre eigenen Soßen. Was ist denn das? Also ich bin beim Essen und dann, wenn der Kerl mir gegenüber auf einmal so No-Sugar-Barbecue-Soßen auspackt und damit sein Essen irgendwie würzt oder bestellt sich nur Wasser und tut dann dieses dumme Sirup rein. Hey, du gehst essen, dann bleib doch daheim, wenn du nur dieses Sirup trinken willst oder wenn du irgendwie zu Hause Hähnchen mit Reis mit dieser Barbecue-Soße essen willst. Das ist ein Faustschlag ins Gesicht. Du regst dich doch genauso drüber auf, wenn irgendwelche Leute in deinem Gym wie die letzten rumtrainieren, wenn die Gewichte hängen lassen oder was weiß ich was, dann respektier doch auch diese Küche. Mach das von mir aus, wenn du dir Essen irgendwo zum Mitnehmen holst, aber nimm doch nicht, sorry, was ist denn das? Ich nehme einen Rucksack voll Soßen mit und hab so Sirup in der Tasche. Und ich weiß nicht, ob die Leute das auch wissen, aber man kann auch einfach mal nur ein Wasser bestellen oder ein Wasser mit einer Scheibe Zitrone drin, dann hat das sogar noch ein bisschen Geschmack. Man muss nicht diesen künstlichen Sirupgeschmack überall haben. Also ich brauche keine Sirupkohle oder auch kein saurer Apfelgetränk, während ich irgendwo beim Essen bin. Oder auch dieses, wo brauche ich denn bitte zuckerfreie Soßen, wenn ich irgendwo gut essen gehe? Lass doch diese dummen Soßen zu Hause. So, du bestellst dir irgendein XL-Schnitzel mit Pommes, aber anstatt, dass du dann Mayo dazu isst, musst du deine Low-Fat-Mayo von zu Hause mitnehmen. Dann isst doch einfach dieses scheiß Schnitzel nicht, wenn du die Kalorien nicht packst. Dann lass es doch. Dann isst einen Salat oder so. Oder geh bitte einfach nicht essen, du dummer Trottel. Wow, ich könnte mich da so reinsteigern, weil man irgendwie das komplett verkorkst. Wir sind dabei, dass wir gewaltig falsch abbiegen und dass das irgendwie in die falsche Richtung geht. Weil so essen gehen ist dann doch eigentlich was, wo man vielleicht abschalten kann oder auch abschalten möchte, wo man sich vielleicht in den Augen der Gegenüber oder dem Gegenüber verirrt und einfach eine schöne Zeit zusammen hat, wo man auch gern mal die Zeit vergisst. Die Zeit vergeht wie im Flug und wer weiß, wenn das Essen super war, kann es ja sein, dass sich im Laufe des Abends noch eine Möglichkeit ergibt, diese Kalorien, die man zu viel zu sich genommen hat, gemeinsam abzubauen. Aber eine Sache ist sicher, diese Türe schließt sich mit 1000%iger Wahrscheinlichkeit, sobald man diese Soßen rausholt. Sobald die Soße auf dem Tisch steht, ist es die einzige Soße, die man an diesem Abend über irgendwas verteilen wird. Also, ich denke, dass das passende Schlussworte sind, ein Appell an uns alle, dass wir die einfachen Sachen im Leben vielleicht mal wieder etwas mehr wertschätzen, das Handy mal in der Tasche lassen und die Zeit miteinander genießen, denn die ist begrenzt, genauso begrenzt wie mein Verstand und die Zeit dieser heutigen Folge. Das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr habt bitte nicht alles ernst genommen. Ihr wisst ja, so diese Catcalling-Sache und so, bin ich natürlich kein Fan davon, was hoffentlich jeder gecheckt hat. Nichtsdestotrotz würde es mich trotzdem interessieren, wen ihr da so in eurer All-Time-Starting-Five haben würdet. Vielleicht fallen euch auch noch ein paar Sachen ein, wo diese Kritik unangebracht ist oder vielleicht fallen euch auch noch ein paar Food-Trends ein, die könnt ihr mir gerne mitteilen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, bitte meldet mich nicht bei eurem lokalen Italiener, sondern schreibt eine Bewertung auf, was weiß ich, Spotify, Audible, abonniert den Podcast, schaut mal bei YouTube, TikTok vorbei, bla 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 bla. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und so zerbröselt der Keks nun mal.